Sebastian.
Ja, wir waren lange nicht mehr hier im Viergänge-Menü, habe ich gerade festgestellt. Ich glaube, 4 Wochen haben wir uns das letzte Mal. Oh, vor 3 Wochen? Ne, vor 4 Wochen,
vor,
ne?
Vor vier. Wir haben gefastet. So.
Ewigkeit. Also gefühlt ist in der Zwischenzeit eine Pandemie ausgebrochen.
Ja, so die zweite, ne? Die dritte. Dritte Pandemie.
Dritte,
das ist
ja
eine neue Pandemie, hat Frau Dr. Angela Merkel hat gesagt, es ist eine neue Pandemie.
Ja.
Darf man jetzt nicht verwechseln mit der alten Pandemie.
Da werden wir auf jeden Fall heute noch drüber sprechen. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Hörer, zum Vier-Gänge-Menü, dem Zeitformat der Klangküche. Hier also wenn du neu bist, hier sprechen wir über Off-Topic-Themen, alles, was nicht unbedingt hardcore mit Musik zu tun hat, sondern auch über Politik und gesellschaftliche Sachen, hin und wieder sogar über philosophische Fragen, die uns beschäftigen und all sowas. Und wir machen das hier auf Stammtischniveau, ne?
Ja, ja, ganz, 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 ganz mieses, niedriges Stammtischniveau. Nein, ja. Tatsächlich möchte ich dazu sagen Folgendes. Wir hauen hier natürlich einfach Sachen raus. Wir sind hier nicht der Fakten-Podcast, sondern wir sind natürlich ein Gefühls-Podcast auch irgendwo.
Jeder gibt von es uns, Emotionen.
Genau, Emotionen. Und das Wichtige ist aber auch, und das ist mir halt, mir persönlich einfach wichtig, wir sagen irgendwie, ey, ich habe das so und so mitbekommen, ich finde das so und so. Und dann ist es wichtig, dass wir uns natürlich gegenseitig zuhören und vielleicht auch mal überzeugen von einer anderen Meinung und so. Ne? Also ich finde das irgendwie ganz schwierig zurzeit, wie viele Leute sich hinstellen und einfach felsenfest davon überzeugt sind, was sie so von sich geben. Und das bin ich gar nicht. Ich habe häufig eine Idee, eine Meinung zu irgendwas, aber ich stelle sie gerne zur Diskussion.
Ja.
Ja, das machen wir hier.
Das machen wir hier und ich würde sagen, wir haben auch ein kleines Intro und dann legen wir mal los.
Alles klar.
Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan.
Bevor es allerdings losgeht, haben wir eine kleine Ankündigung. Wir haben unseren sowieso eigentlich schon aktiven bzw. existenten Discord-Server nochmal reanimiert, kann man sagen. Und es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe mich jetzt nochmal richtig in das Thema Discord reingefuchst und ich muss sagen, Discord als Plattform zum Austausch mit euch, für Feedback, um auch euch noch mehr zu bieten zu können, ist echt eine gute Plattform. Und ja, wie machen wir es? Wir haben einen Einladungslink, den werden wir in die Shownotes packen, würde ich sagen. Ne, dann geht das alles raus und dann wollen wir euch herzlichst dazu animieren, gerne bei Discord reinzuschauen. Demnächst gibt es dann auch noch mehr Infos, was wir da genau machen werden und so.
Aber, ja, Sinan, ich bin ja ein Boomer.
Ja.
Und ich wusste bis vor 10 Minuten gar nicht, was Discord ist. Vielleicht sollen wir mal eben kurz erklären für die Hörer, die gar nicht wissen, was jetzt Discord, was redet ihr da eigentlich?
Ja, genau.
Was das sein soll.
Discords, alle Discords haben doch geschlossen zurzeit wegen
Discords.
Pass auf. Am besten ist eigentlich, also es ist natürlich eine App und ein Programm. Also egal, ob du am PC bist, dann kann am besten das Programm runterladen oder am Handy, dann einfach die App runterladen. Dann hast du schon mal das Gröbste geschafft.
So. Und das ist so wie so ein Forum ungefähr, kann man sich das. Also früher gab es Foren und jetzt gibt es Discord sozusagen. Das ist der Nachfolger. Ja,
genau, also Discord verknüpft so mehrere Dinge. Also einmal haben wir da so Sprachchats, ne? Also im Prinzip kannst du auch dasselbe machen wie bei Clubhouse. Kein Mensch braucht Clubhouse, ehrlich gesagt. Man kann auch einfach Discord nutzen, weil du auch Channels machen kannst, wo sich Leute unterhalten und andere auch nur zuhören können. Darüber hinaus gibt's aber auch Chats und das Ganze ist dann halt so, dass ihr zum Beispiel mit dem Klangküchen und Futorial Discord Server connected, wir haben das jetzt mal alles zusammengefasst, damit das nicht alles wieder so fragmentiert irgendwo rumliegt, und dann könnt ihr da rein, dann könnt ihr in den verschiedenen Chats über die verschiedenen Sachen chatten, macht doch Sinn, ne? Ja.
Das macht Sinn und wir sprechen auch gerade das erste Mal über Discord miteinander, der liebe Sinan und ich, wir testen das gerade mal. Und wir haben uns da Folgendes überlegt, was wir mal machen können. Und zwar, also wir nehmen die Klangküche ja immer im Wechsel auf mit dem Vier-Gänge-Menü und am Wochenende nehmen wir immer die Klangküchen-Premium-Folgen auf. Und jetzt ist es theoretisch denkbar und wir haben das auch vor, dass wir mal eine Live-Sendung sozusagen machen über den Discord-Server. Und ihr könnt euch dann da einklinken und uns live zuhören, wie wir die Sendung aufnehmen. Ja. Und ihr könnt dann Fragen stellen zum Beispiel oder irgendwelche Sachen reinschreiben in den Chat. Also, oder wenn wir Quatsch erzählen, könnt ihr uns gleich korrigieren.
Ja.
Aber ich glaube, ganz cool ist es, wenn ihr Fragen stellt und wir beantworten die dann sozusagen live in der Sendung.
Ja,
und
genau.
Das haben wir noch nie gemacht bisher in unserer dreijährigen Klangküchenkarriere und das, das wollen wir jetzt mal angehen.
Wir machen gerade den Next Step. Wir sind jetzt auch bei Discord angekommen. Das Lustige ist, dass Discord auch echt, ist ja nicht neu, ne? Wir hatten den ja schon vor 3 Jahren.
Mhm.
Aber manchmal brauchen wir halt ein bisschen länger, bis wir überzeugt sind.
Ja, ich sagte ja vorhin schon, ich bin Boomer. Also mit Discord, das ist ja so die Software, die die ganzen Gamer alle benutzen, um sich, glaube ich, hier in World of Warcraft zu verabreden. Oder während des Zockens können sie dann Sprachchat machen und was weiß ich alles, ne, mit Video. Das ist halt nicht mehr meine Welt. Aber jetzt habe ich eine Einführung gekriegt von dir, Sinan. Und da sieht für mich alles hier ganz kompetent aus. Und ich habe auf jeden Fall Bock, dieses Live-Ding zu machen. Also das können wir auf zwei Wegen machen. Einmal die ganz normale Klangküche, wenn Pulle dabei ist, also Pulse Driver, unser neuer Co-Host. Dann stelle ich mir das sehr spannend vor, wenn ihr, wir machen eine offene Sendung, also ohne Thema. Und ihr stellt uns Fragen und wir beantworten die dann live in der Sendung. Und für unsere Premium-Hörer, dass wir auch die Premium-Folgen mit Live-Charakter aufnehmen. Ja. Da müsst ihr vielleicht mal sonntags morgens, so wie wir, auch um 10 Uhr aufstehen. Und dann könnt ihr euch dann einklinken, könnt ihr uns live zuhören und dann gleich Fragen stellen.
Ja.
Aber das möchte ich jetzt auch noch hier erwähnen und unterstreichen. Ihr könnt uns natürlich auch auf klassischem Wege, wie ihr das sonst auch macht, bisher per E-Mail eine Frage schicken oder euren Song per E-Mail zusenden. Und dann hören wir da rein und geben Kritik ab und Feedback. Das fällt natürlich nicht weg. Also es gibt jetzt hier nicht irgendwie Discord-Zwang. Ja?
Ne, ist so keine Impfpflicht hier.
Sondern,
Aber wir machen es halt wie die Bundesregierung. Wir machen das E-Mail-Schreiben einfach so unattraktiv, dass das keiner machen will. Das ist quasi ein Discord-Zwang durch die Hintertür, so möchte ich es nennen.
Kennst du noch diese, wie hieß das noch, diesen E-Brief vor der Post?
Ja.
Das haben sie ja jetzt komplett begraben irgendwann.
Ich weiß noch, da gab es immer bei Formel 1, immer wenn Formel 1 lief, die haben so massiv Werbung dafür gemacht. Das war so richtig peinlich. Da war dann immer, du kennst ja, Kai Ebel stand ja immer in der Boxengasse und dann waren noch Florian König oder wie der hieß und Heiko Wasser und so, die Kommentatoren. Und dann haben die immer so ganz peinlich so gesagt, so, und diese Frage schicke ich jetzt am besten direkt mal per E-Postbrief. Das ist nämlich anonym, sicher und schnell an meinen lieben Kollegen Heiko Wasser. Und Heiko Wasser, ja, danke für den super schnell, anonymen und sicheren E-Postbrief. Und das wird so voll gepusht und du guckst das so und denkst so, Leute, kein Mensch nutzt das.
Ja, hat auch kein Mensch genutzt. Auf jeden Fall, genau, wie wir das genau machen, also wir werden das jetzt zeitnah umsetzen, die erste Live-Sendung, vielleicht schon die nächste Premium-Folge. Da bekommt ihr eine E-Mail von uns, sofern ihr Premium-Hörer seid und alle anderen bekommen das auch irgendwie mit. Wir hauen das dann rauf aus unseren Socials.
Genau, und wichtig ist halt vor allem, wenn ihr natürlich, also erstmal, also Schritt 1 ist App und Programm installieren, Schritt 2 auf den Server kommen und wenn ihr schon Premium-User seid, also dann müsst ihr uns natürlich noch Bescheid sagen hier auf dem Server. Ich bin hier sowieso die ganze Zeit einfach hier den Tavengo, das hier ins Woche, ich weiß nicht genau, wie ich hier heiße.
Sinan, du wohnst jetzt im Discord.
Ich wohne hier im Discord. Einfach mich anschreiben und sagt da so, hey, hier, ich bin Premium-Hörer bei der Klangküche. Dann kriegt ihr von mir nämlich die Premium-Rolle. Wir können hier nämlich Rollen verteilen. Das ist ein richtiges Rollenspiel auf Discord. Und dann könnt ihr auch in den heißen Scheiß, in den Hot-Area-Bereich rein. Und dann
in den Darkroom.
In den Darkroom mit uns.
Gestern irgendwie, wenn man so, es gibt ja so eine Liste mit Usern, ne? Gibt es die Premium-User? Haben die dann irgendwie so einen goldenen, blinkenden
Die sind
Stern
orange,
am Kopf?
Die sind orange. Ich kann, ich kann auch so, ich kann auch gucken, man kann, glaube ich, auch noch so, dass sie tatsächlich irgendwelche Abzeichen bekommen. Auf jeden Fall, wer sind die orange? Wir sind auf jeden Fall optisch gekennzeichnet.
Ja, das wollte ich. Also, ich bin aber grün, da bin ich jetzt kein Premium-Mitglied.
Nein, du bist halt noch eine Stufe drüber. Du bist, du bist ein Klangkoch. Es gibt noch die Rolle Klangkoch und die haben nur wir beide.
Alles klar.
Ja. Ja, dann, okay, genug Werbung gemacht für Discord. Ich bin mir sicher, das wird eine ganz, ganz coole Sache. Bin sehr gespannt.
Ja.
Und jetzt lassen Sie mal quatschen. So.
Ja, Hast du zwei Themen mitgebracht, Sinan?
Nee.
Du auch nicht.
Ja, ich hab so kurz überlegt und hab gesagt, nee, wir waren jetzt zwei Wochen, drei Wochen irgendwie.
Oder vier Wochen,
man weiß es schon gar nicht mehr, gefastet. Okay. Ich möchte mit dir einfach ein...
Über die aktuelle Lage sprechen.
Zum Reinkommen möchte ich mit dir jetzt erstmal so richtig so ein Larifari-Talk über alles Mögliche. Ich bin auch gerade wieder in so einer Phase, es ist alles schwierig.
Ja. Ja, ich kann mal anfangen, Sinan. Vor einer Woche wurden mir zwei Weisheitszähne gezogen, ne? Und das macht man ja eigentlich, wenn man so irgendwie Teenager ist oder so, ne?
Ich weiß, ja, ich hab, Moment, bei mir war das vor 8 Jahren oder so.
Ja.
Also nicht Teenager, ich war Ende 20, glaube ich.
Ja, ja, aber gefühlt warst du noch ein Teenager. Körperlich sowieso.
Oh, danke.
Ja, auf jeden Fall, ich bin schon weit über mein Teenager-Alter hinaus. Und ab 30, also wenn du über 30 bist, dann ist das schon ein bisschen anstrengender, diese Weisheitszähne rauszukriegen. Hm. Dann muss da schon ein bisschen mehr rumgebrochen werden. Das war heute vor einer Woche, wurde das gemacht. Und ich habe heute meinen Peak-Schmerztag. Also heute schmerzt es am dollsten noch. Also die diese Wunde, die du, also mir wurden auch gleich zwei gezogen, ne?
Ja.
Und dann
auf einer Seite oder links?
Auf einer Seite, auf einer Seite.
Bei
und
mir auch.
Ich glaube, dass die Wunde fängt jetzt so an zu heilen und dann schmerzt es aber irgendwie, ne? Und gestern wurden die Fäden gezogen noch. Auf jeden Fall sitze ich hier gerade, bin leicht im siebten Himmel, weil ich 4 Ibos intus habe.
Oh, fuck, okay.
Sonst würde ich das nicht aushalten vor Schmerzen. Aber die wirken jetzt langsam. Und,
ja, ich kann mich daran erinnern. Ich weiß genau, was du meinst. Also das war schon, boah.
Ja, ich konnte gestern Nacht auch nicht gut schlafen. Ich bin immer aufgewacht vor Schmerzen und dann strahlt der Schmerz schon ins Ohr ab. Ey, das nervt mich voll. Mein rechtes Ohr tut weh, ne? So wie Mittelohrentzündung.
Ja, ja. Oh. Ja, ich hoffe, also auf jeden Fall bei Schmerzen immer früh genug die Ibu nehmen, ne? Man sagt, der Schmerz baut sich auf. Es nutzt gar nichts, sozusagen, ja, ich halte es noch aus. Weil dann wartest du, bis der Schmerz noch größer wird, ne? Und dann dann schmeißt du eine Ibu und bist eigentlich da, wo du schon vor einer halben Stunde warst. Also
ja,
lohnt sich das Aushalten nicht.
Ja. Auf jeden Fall. Und ich wollte damit aber nur erwähnen, wenn ich hier ein bisschen rumlalle oder Quatsch erzähle, dann schiebe ich das einfach mal ganz geschickt auf die Schmerzmittel, die ich gerade
Das ist nicht sonst, reden wir ja nie Quatsch, aber heute liegt es an der Ibu.
Ja.
Kurze Frage, wieso, was war, hast du dann Beschwerden oder so? Sind die durchgebrochen? War problematisch irgendwas? Also warum jetzt mit 40 nochmal die rausnehmen?
Ja, ich hatte hinten an einem Weisheitszahn hatte ich eine noch aus meiner Kindheit oder so, eine Plombe.
Ah.
Und die ist abgefallen, so beim Essen, weißt du, ist die Plombe rausgefallen. Gut, ist jetzt abgefallen, ne? Ja, bin ich da 2 Wochen mit rumgelaufen und dann hat sich das halt entzündet an der Stelle. Dann habe ich zum Zahnarzt, Herr Wittgeschmiesing, das hat sich leider entzündet. Das können wir jetzt behandeln, aber, sagte sie, was man bei Weisheitszähnen eigentlich ganz gerne macht, ist, man nimmt die einfach raus und dann hat man da keine Probleme für den Rest seines Lebens. Und dann macht man gleich oben und unten raus, macht man in einem Abwasch sozusagen und das haben sie gemacht.
Linke oder rechte Seite?
Meine rechte Seite. Links hatte ich schon mal als.
Bei mir sind, achso.
Ja.
Und bei mir sind die linke Seite raus. So. Ja. Ja, gut, auf jeden Fall wünsche ich dir dann schon mal gute Besserung.
Danke.
Dass du bald wieder halbwegs fit bist, ja.
Ja, okay. Sinan.
Ja.
Was geht?
Was geht?
Was geht so, wenn du vor die Haustür gehst?
Ich weiß nicht. Ist immer noch Corona? Ich blick nicht mehr durch.
Bei mir ist es jetzt angekommen, Corona, weil wir haben ab morgen Ausgangsbeschränkungen. Ausgangssperre.
Ach, echt?
Ab morgen greift die, also ab heute Nacht sozusagen.
Von wie viel 21 bis wie Uhr?
Ja, 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Und zwar bis einschließlich 18. April, haben sie schon festgelegt.
Boah, okay. Okay. Also ihr haut jetzt richtig rein, ja? Ihr sagt, jetzt reicht's.
Ja. Und dann gibt es bei uns auf der, ich verfolge das so ein bisschen, also es gibt eine Facebook-Seite des Landkreises und da werden die Ankündigungen gepostet, ne? Und da wurden dann gestern auch die Ausgangssperren gepostet und da geht es natürlich dann richtig ab in den Kommentaren. Ne? Also das ist richtig. Da kannst du dir eine Tüte Popcorn holen Und das alles durchlesen, das ist beste Unterhaltung. Also da gibt es von, ja, absolut richtige Entscheidungen, ne? Endlich tut der Landkreis mal was, bis hin zu, wir werden unsere Freiheit verlieren und das ist der erste Schritt zur Diktatur und so, ne? Also du, das komplette Spektrum kannst du da dir durchlesen, das ist echt interessant.
Also finde ich auch, also muss ich sagen, Ausgangsbeschränkungen jetzt tue ich mir auch sehr schwer mit, muss ich gestehen. Das ist jetzt irgendwie so, wir haben so lange, haben wir so rumgetrödelt, haben dann gesagt, ja, mach mal so Semi-Lockdown, lass mal Lockdown-Light machen und so. Und jetzt kommen wir mit, lass mal machen, dass wir nicht mehr raus. Also das muss ich auch sagen, kann ich jeden, also ich sehe da immer noch nicht die Diktatur oder so, aber ich finde das hochproblematisch. Also ganz lange machen wir nichts richtig und dann auf einmal kommst du dann so, ja, jetzt darf keiner mehr raus.
Ja, so. Du bringst das schon auf den Punkt. Also das ist auch das, was mich richtig ärgerlich macht, also richtig wütend auch schon, dass wir sehenden Auges ins Verderben gerannt sind. Und nicht auf die Wissenschaftler gehört haben. Und dann hinterher müssen wir das mit besonderer Härte ausbügeln. Dabei wären andere Lösungen deutlich oder vermutlich angenehmer gewesen, ne?
Ja, also mich stört vor allem. Also ich bin ja so ein Mensch, wenn du mir erklärst, warum ich was tun soll und wenn ich das nachvollziehen kann und wenn man irgendwie sagt, ja, das ist das Ziel, dahin wollen wir. Dann bin ich voll bereit, ne? Aber ich.
Ja, gut, das Ziel ist halt, das Ziel haben wir ja. Das Ziel ist ja eigentlich, wir wollen mit möglichst wenig Schaden durch die Pandemie kommen, ne? Also, dass möglichst wenig Leute erkranken und möglichst wenig Leute sterben und möglichst wenig Leute auch Long-Covid bekommen. Das ist ja unser Ziel, würde ich sagen, oder?
Ja, aber dann finde ich die Strategie dahin etwas merkwürdig, weil. Wir immer so sagen, ja, diese Inzidenz ist noch okay, ab dieser Inzidenz ist nicht mehr okay. Das sind ja auch nur irgendwelche random Zahlen, ja.
Und naja, nein, so random sind die gar nicht. Also das können wir mal einmal kurz bei dem Thema
Inzidenz 35, Inzidenz 100. Ja. Jetzt weiß ich nicht, also das ist halt irgendwann schwer nachzuvollziehen. Also ich verstehe das schon, wenn ich mir das genauer anhöre, aber also, oder anders. Es heißt immer so Überlastung des Gesundheitssystems. Wir stehen kurz vor der Überlastung des Gesundheitssystems, ne? Und da muss ich schon sagen, also irgendwann würde ich gerne mal wissen, was das jetzt heißt. Also wenn ich mit meiner Freundin spreche, die Intensivmedizinerin ist, in Köln auf der Corona-Station, die sagt, sie versteht das überhaupt nicht. Die waren schon 15 Mal irgendwie über der Überlastung, ja? Und es hieß immer nur, wir sind am Rande der Überlastung. Also, das ist alles so ein bisschen
also merkwürdig. Einmal nochmal Schritt zurück, diese Inzidenzzahl. Ne? Man hat, glaube ich, gesagt, eine Person hat so im Schnitt so zu 40 Leuten Kontakt. Und wenn du dann eine Inzidenz von 40 hast, dann musst du halt 40 mal 40, sind 1600 Leute, müsste das Gesundheitsamt dann abtelefonieren. Das ist so dann die Grenze, wo man sagt, das schafft man noch. Ne? Also und da hat man gesagt, 40 schafft man nicht, lass uns weiter runter gehen. Mhm. Ich glaube, man war mal bei 25 oder so und 10 wäre so gut noch irgendwie für kleinere Gesundheitsämter. Und damit man die Ketten 100% nachverfolgen kann, um den Ausbruch in den Griff zu bekommen, ne? Also damit man Infektionsketten unterbricht. Ja, ja. Und dann hat man ja das Infektionsschutzgesetz, glaube ich, im Herbst angepasst und hat man auch diese 35 oder 25 reingeschrieben und ab 50 müssen Maßnahmen ergriffen werden, ne?
Ja.
Und dann sind ja diese 50 überschritten worden, bundesweit eigentlich, und dann hat man gesagt, okay, machen wir jetzt 100.
Ja.
Ja, also man hat einfach, und das ist das, was du auch gerade sagtest, das stimmt dann, man hat einfach diese Zahl willkürlich nach oben gesetzt. So.
Ja.
Also 100 hat überhaupt keine, ist ja keine, ob jetzt ein Finanzamt, ob ein Gesundheitsamt bei 60 überlastet ist oder bei 100, das ist überlastet. Ne? Du kannst einfach die Ketten nicht mehr nachverfolgen. Das ist halt dann unkontrolliertes Wachstum und führt dann zum exponentiellen Wachstum und das ist halt schlecht. Ne? Und dann konnten wir beobachten, als die 100 überschritten wurde letztens, ja, der Inzidenz Wert, der sagt ja eigentlich gar nichts aus. Ne? Wir müssen mal ein paar andere Kriterien ranziehen und so. Also man versucht sich einfach diesen, das konnte man auch damals bei diesen Abgaswerten und so, ne? Feinstaub, weißt du das noch? Konnte man das auch beobachten, hat man die dann einfach dann verändert und dann hieß es, ach ja, hier, aber in der Innenstadt und da vorne ist ja eine Umgehungsstraße und so. Man versucht sich dann so rauszureden. Und da siehst du jetzt auch noch, dass wenn zum Beispiel mal ein Grenzwert in einer Stadt überschritten ist und es müsste eigentlich die Notbremse gezogen werden, dann hörst du immer den Landrat oder den Bürgermeister sagen, ja, aber die Ausbrüche sind ja nur lokal in einem Kindergarten und deswegen ist das so hoch oder in der Firma XY und deswegen ist das so hoch. Ne? Also die versuchen das immer so weit wie möglich noch nach oben zu drücken und aus dem Weg zu gehen, diese Maßnahmen. Die, so, und das ist, finde ich, schon ein grundsätzliches Problem.
Ja, und dann nämlich kommen wir zu dem Punkt und irgendwann denkst du so, hey, was ist denn jetzt? War das jetzt schlimm, war das nicht schlimm? Und dann, es redet ja nur so Kontrolle, wir brauchen Ausgangssperren. So, und dann sage ich, nee, Leute, also da ziehe ich dann einfach nicht mehr mit. Also, das, ich finde irgendwie dieses Ganze, wie man das anpackt, ne, die Bundesregierung macht auch einfach ein scheiß Marketing, muss ich mal sagen.
Ja, schlechte Kommunikation auf jeden Fall.
Also, wenn ich mir jetzt angucke, die, diese Corona-Warn-App, ja, jetzt wird sich auch immer von allen Seiten irgendwie lustig gemacht und so, dass die ja gar nichts bringt und so. Die bringt aber im Grunde einfach nur nichts, weil zu wenig Menschen die installiert haben, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass die Gesundheitsämter auch gar nicht so richtig den Zugriff dazu haben und die Leute ihre Krankheit, also ihre Infektionen gar nicht richtig eintragen. Also das Tool an sich hätte die Möglichkeit, mehr zu bringen.
Ja, also.
Aber wir haben das einfach so auf den Markt geschmissen und gedacht, so, ja, jetzt installieren das 80 Millionen und gut ist.
Aber so das haben wir aber gar nicht so wenig installiert. Also, ich glaube, 25 Millionen oder so war die letzte Zahl, die ich gesehen habe, hatten das installiert. Das ist ja schon mal gar nicht so wenig, ne? Ich glaube, ja, das also Problem.
Die Gesundheitsämter, was ich jetzt zuletzt gehört habe, war so, dass sie sagen, so, die App hilft uns gar nicht, weil, weiß ich nicht, wir da auch keinen Zug. Keine Ahnung, also irgendwie. Ja. Das Potenzial, was diese App hätte, wird einfach nicht ausgeschöpft. So.
Ja, also ich habe das Gefühl, also wir haben so viel schlecht gemacht und so viele Sachen liegen im Argen. Und die Pandemie hat das jetzt auch zum Vorschein gebracht. Ne? Also das ging ja los, hier Homeschooling funktioniert nicht, weil schlechte Internetverbindung und so. Ne? Also das klappt nicht. Dann waren die Schulen alle nicht ausgerüstet, ne? Also die Lehrer wussten nicht, wie man eine App bedient und was weiß ich. Also totale Baustelle, wo in anderen Ländern das zum Alltag gehört, ne? Dass die Lehrer sich per Video-Chat bei dir meldet und so, ne? Könnte man ja auch meinen, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, das wäre jetzt langsam mal kein Voodoo mehr, sondern das könnte man ja tatsächlich mal in den Alltag integrieren. Also hat nie funktioniert, ne? Das geht dann auch einher mit, ey, hier auf dem Land haben die Leute noch ISDN-Geschwindigkeit und so. Also das Internet wurde nie ausgebaut und so. Und das sind halt so Sachen, dann hier Gesundheitsämter, die faxen sich Zettel hin und her. Und dann schreiben die diese Faxe nochmal ab in Excel-Tabellen rein und solche Sachen. Ne? Also so 80er-Jahre-Stand ist das, ne? Stehen geblieben.
Ja, ich weiß. Aber weißt du, guck mal, das ist folgendermaßen so. Ich möchte mal versuchen zu erklären, warum das eigentlich so ist. Das ist eigentlich immer, wenn du Innovationen nicht nötig hast, ja, dann lässt man die auch gerne mal schleifen. Also wir zum Beispiel, wir haben jetzt diesen Discord-Server. Den hatten wir auch schon vor 3 Jahren. Wir hätten das alles schon vor 3 Jahren gemacht, aber es hat auch so funktioniert. So.
Ja.
Und irgendwann merkst du so, also, aber wir wollen irgendwie nochmal ein bisschen die Connection zu der Community mehr haben und so weiter. Und auf einmal setzt du dich hin und sagst dann so, ja komm, wir müssen uns jetzt einmal damit befassen. Und das hat mich ja auch hier einen halben Tag gekostet, mich da mal so reinzufuchsen und so weiter. Aber das passiert halt meistens nicht ohne Druck, ne? Und Deutschland ging es halt einfach lange Zeit irgendwie zu gut. Wir haben uns völlig ausgeruht auf die paar Großindustrien, die wir haben. Ja, so, das läuft doch. Warum? Warum irgendwas ändern? Und das ist halt natürlich eine große Gefahr. Das ist ja auch, warum ich immer wieder anprangere, warum es so gefährlich ist, sich auf so konservative Parteien zu verlassen, weil dieses, ja, lass doch mal einfach bewahren, was wir schon erreicht haben und lass das auch mal ganz lange einfach weiter feiern und wir haben doch so, wir sind doch gut und so, das siehst du jetzt, dann kommen Extremsituationen und auf einmal fällt uns das voll auf die Füße.
Ja.
Wir sind in ganz vielen Bereichen einfach nicht aktuell und modern aufgestellt Und ja, das ist halt Kacke.
Ja, genau. Und die Pandemie hat das jetzt sozusagen hervorgebracht, ne? Oder mal ganz deutlich gezeigt so. Und da frage ich mich ernsthaft, warum soll ich jetzt nochmal die Partei wählen, die das 16 Jahre lang verkackt hat?
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich werde auch massiv Wahlwerbung ab jetzt machen das erzähle ich gleich, aber erst was ich noch sagen wollte, ich finde das auch immer so lustig, dass dann ganz viele, vor allem so freie Markt-Voodoo-Heinos, ankommen und sagen, ja, das ist halt der Staat, ne? Der Staat ist halt träge, wir bräuchten mehr freien Markt. Und dann denke ich mir immer, ja, ja, genau, weil der Automobilmarkt hat ja gezeigt, ne, dass man gar nicht auf alten Technologien, an alten Technologien festhält, sondern dass man immer ganz viel Neues probiert. Stimmt doch einfach gar nicht. Wer hat denn, es kam dann Tesla und hat gesagt, so, wir machen jetzt mal Elektromobilität und auf einmal kriegen sie alle Hummeln im Hintern und denken so, scheiße, scheiße, wir sind VW, wir sind Mercedes, wir sind BMW, wir müssen eigentlich diese geile neue Technologie an den Start bringen. Komisch, wir haben jetzt irgendwie nochmal 20 Jahre lang den Diesel künstlich am Leben erhalten. Leute, das hat nichts mit Markt oder Regierungsform oder so zu tun, das ist eine Einstellungssache, ob du einfach sagst, ja, wir wollen innovativ sein, wir wollen modern sein und wir gehen auch diesen Schritt, dass wir sagen, ey, das ist jetzt unbequem, wir müssen uns jetzt mit was Neuem befassen, das ist das Gehirn, das mag das nicht, neue Sachen, ne, wir wollen lieber in vorhandenen Strukturen, aber das mittlerweile kennen wir doch unsere Psychologie, wir wissen doch, wie der Mensch funktioniert, das heißt, dagegen muss man doch ankämpfen, da muss man merken, okay, Innovation muss sein, auch wenn sie gerade mal unbequem ist.
Ja. Ich habe jetzt, wir haben jetzt 16 Jahre lang dann Merkel gehabt, ne? Also wieder CDU-Regierung, klar mit der SPD zusammen, mal mit der FDP. Ich habe jetzt genau das gleiche Gefühl wie damals im 16. Jahr von Helmut Kohl. Also haben natürlich nicht alle, also ich bin ja schon ein bisschen älter, haben das nicht alle mitbekommen jetzt, aber damals war das genauso. Genau wie jetzt war Deutschland so an so einem Punkt erreicht, wo Deutschland Stillstand hatte. Es war so gelähmt, weißt du? Mhm. Man hatte nicht das Gefühl, dass jetzt noch was passiert. Also die Leute hatten alle ihre Ämter und haben dann so verwaltet einfach nur, ne? Aber richtig Innovation vorangetrieben war nicht. Und dann kam da so ein junger SPD-Politiker an namens Schröder und der hat, der konnte gute Reden halten und der hat Aufbruchstimmung suggeriert, ne? Und der hat die Leute dann im Land mitgenommen und dann gab es Wechselstimmung und ja, da ist die SPD an die Regierung gekommen. Und ich fühle jetzt langsam einen ähnlichen Wind sozusagen, also eine ähnliche Stimmung. Erst dachte ich, ja, die CDU wird tatsächlich nochmal wiedergewählt, ne? Irgendwie der Laschet wird das oder so, ne? Und dann kam ja Corona und dann ist die CDU ja richtig nach oben gegangen mit den Umfragewerten. Das ist dann ganz oft so, dass in großen Krisen, dann wird immer an den Bewährten festgehalten. Also bloß keine Experimente jetzt in der Regierung oder so, ne? Das könnte ja Instabilität bedeuten. Aber die machen jetzt so einen schlechten Job zurzeit und schaffen es nicht, diese Krise zu lösen. Plus Korruption. Also Korruption,
ich habe gewartet, bis du es sagst, bis du das Stichwort bringst. Ja,
also Inkompetenz und Korruption kommen gerade zur gleichen Zeit auf die CDU zu. Und dann sind die innerhalb von 4 Wochen mal eben gerade 12, 13 Prozentpunkte in den Umfragen abgesunken. Und das wird jetzt echt spannend bei der nächsten Wahl im September, ob sie die Kurve noch wieder kriegen können. Und also ich kann mir vorstellen, dass wir diesen Wechsel nochmal bekommen, wie wir ihn 1998, glaube ich, als Kohl abgewählt wurde. Ja.
Also was du bei Korruption sagst, da möchte ich gerne nochmal mit einsteigen. Ja, und zwar, das ist gerade, was da passiert, ich finde das unfassbar. Also ich bin nicht jemand, der unnötig dramatisiert, ja. Das ist einfach nicht so meine Art. Ich finde das nicht gut, jetzt irgendwie immer nur so an jeder kleinen Ecke einen Riesenskandal zu sehen. Aber was das gerade so offenbart hat, finde ich doch schon sehr, sehr, sehr erschreckend. Ne? Also wie viele Politiker sich jetzt irgendwie an dieser Krise bereichert haben. Also moralisch kannst du das einfach überhaupt nicht mehr erklären. Gar nicht.
Nee, kannst du
auch nicht. Das scheint ja wirklich ein strukturelles Problem zu sein.
Klar.
Ich kann nicht einfach, was meine ich mit strukturell? Das ist so ein bisschen so wie ein Polizist verkloppt man einen Flüchtling. So, dann ist das ein Einzelfall. Der bekannte Einzelfall. Dann passiert das vielleicht zweimal, dreimal, viermal. Und irgendwann merkst du aber, hey, warte mal, jetzt ist schon hier die 20. WhatsApp-Gruppe von Polizisten, wo sich nur rechter, rechtsextremer Quatsch hin und her geschickt wird. Das ist vielleicht ein strukturelles Problem. Also vielleicht sind diese Strukturen so, dass sie am Ende dazu führen. Darum geht's ja. Und bei der CDU habe ich so das Gefühl, die sind so in ihrer alten Denke, in diesem, ich lege nicht offen, was ich verdiene, ich sag nicht, mit wem ich hier Lobbyarbeit betreibe, ich habe keine Transparenz in dem Ganzen, dass sie sich, ich glaube, die fühlen das Unrecht noch nicht mal, was sie da eigentlich begehen, weil sie so sozusagen so da reingelebt sind. Ja. Oder sich so da reingelebt haben. Und da kriege ich gerade so richtig Bauchschmerzen, wenn ich jetzt überlege, wer soll denn jetzt demnächst Bundeskanzler werden? Und dann denke ich mir so, will ich jetzt schon wieder, also was heißt schon wieder, will ich jetzt einen 60 Jahre alten Anzugträger, der genau in diesen Strukturen groß geworden ist, der das für völlig letztlich, also der das genauso gelebt hat, will ich das schon wieder? Und ich sage ganz klar, nee, also da gehe ich lieber das Experiment ein. Und jetzt kommt's, ich mache hier massiv Wahlwerbung jetzt für die Grünen. Ich bin ja für Kanzlerin Baerbock. Ich sag das jetzt so eiskalt, einfach nur, weil ich diesen Hype-Train lostreten möchte. Ich habe mich nicht wirklich mit ihr beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das insgesamt eine geile Idee wäre, aber ich finde das als Symbol finde ich das unglaublich cool, wenn wir sagen würden, ey Leute, ich will was anderes und ich will auch an der Spitze jetzt mal was anderes. Ich will eine junge, dynamische Frau sehen von den Grünen. So.
Boah. Hab ich rausgehauen. Hassmails incoming.
Ja,
unser Discord explodiert gleich. Nee, ich sehe das ähnlich. Also ich, also was mich unfassbar nervt, sind so Sachen wie, da werden zum Anfang einer Legislatur Sachen versprochen und auch in den Koalitionsvertrag geschrieben und dann werden die aber nicht umgesetzt. So, das finde ich immer am meisten frustrierend. Also in den letzten 16 Jahren schon, glaube ich, in jedem Koalitionsvertrag drin, dass man Breitband-Internet überall zur Verfügung stellen will. Ne? Ja. Also das hört sich immer ein bisschen blöde an, so ein Billo-Ding, aber das ist so unfassbar wichtig für ein Land, dass schnelles Internet da ist. Also nur mal so als Beispiel, damit man das verdeutlicht, es gibt zum Beispiel Werbeagenturen, die siedeln sich gar nicht auf dem Land hier an, also zum Beispiel bei uns, weil die kein schnelles Internet hier im Gewerbegebiet haben. Ja. Weil so eine Werbeagentur, die müssen am Tag mehrere, also Dutzende Gigabyte große Dateien, so RAW-Dateien verschicken und so. Das können die einfach nicht mit einer 6000er ISDN-Leitung. Und deswegen kommen die einfach nicht hier aufs Land zum Beispiel. Ne? Also das hat richtig massive strukturelle Auswirkungen, wenn du sowas nicht anbieten kannst. Und was ich ganz schlimm finde, ist dieser Lobbyfilz. Ne? Ich glaube, bei Transparency, wie heißt das noch? International? Diese, also wir sind ja irgendwo auf den hinteren Rängen, was so Korruption betrifft in den Ländern in Europa. Und das liegt natürlich auch daran, dass das viel von der ganzen Politik überhaupt nicht transparent ist. Ne? Da macht Jens Spahn macht ein Dinner, wo jeder Teilnehmer 9.999 Euro spenden musste, weil ab 10.000 musst du den Namen des Spenders veröffentlichen. Und dann haben sie genau 9.999 und irgendwie sind da 120.000 Euro zustande gekommen bei diesem Abendessen. Was passiert jetzt? Was ist mit dem Geld passiert?
Ja.
Also ja, Jens, du weißt ihn nicht.
Allein sowas schon. Also warum gibt es überhaupt diese Grenze? Ja, also ich finde als Abgeordneter oder irgendwas, Zahlen auf den Tisch. Ich finde ja also da sind wir ja nochmal ganz anders, ich bin ja wirklich extrem, ich finde ja alle Zahlen gehören auf den Tisch, ja.
Ich bin auch so extrem, wenn du als Vertreter des Volkes in den Bundestag gewählt wirst, ne?
Ja.
Dann finde ich, sollte das deine einzige Aufgabe sein. Gar keinen anderen Beruf noch nebenbei und schon gar nicht Berufe nebenbei, die sich dann auch überschneiden. Also du bist zum Beispiel im Gesundheitsausschuss, bist aber gleichzeitig irgendwie im Vorstand von so einer Pharmaziefirma.
Der Spahn hat doch irgendwie ganz viel in irgendwelche Startups oder so, hängt der mit drin, die auch im Gesundheitsbereich und ist Gesundheitsminister. Leute, ich finde das problematisch.
Ja, oder hier der Gauweiler von der CSU hat ja Laschet gestern auch bei Lanz erzählt. Ja. Der hat massiv gegen irgendein Gesetz gekämpft. Und dann stellte sich nachher raus, der hat 11 Millionen Euro Spende bekommen oder Anwaltshonorar bekommen für diesen Typen da, der den vertritt und genau diese Meinung hat. Ne? Da verschwimmen nachher politische Absichten mit privaten Absichten. Und sowas muss weg. Das kann nicht sein, dass jemand, der im Deutschen Bundestag sitzt, der wieso schon relativ viel Geld bekommt, ja, erstmal in absoluter Zahl ist das ja relativ viel, was du bekommst. Klar, die arbeiten auch viel und das ist, ich will auch gar nicht jetzt hier die Diskussion aufmachen, dass die Diäten zu hoch sind. Ich sehe das sogar, die von mir aus können sie sogar noch höher sein. Ich sehe das andersrum.
Ich finde, das ist ehrlich gesagt, das sind so wenig Leute. Also lass da mal irgendwie, wie viele Abgeordnete haben wir? 700 oder was? Und ja. Dann lass mal die ganzen, keine Ahnung, dann sind das 20.000 Leute oder so, die da arbeiten, weiß ich nicht. Aber auch das. Das ist doch scheißegal, ob die im Monat jetzt 8.000, 6.000 oder 12.000 verdienen, gemessen an dem gesamten, wie nennt sich das, Bruttoinlandsprodukt oder so, was wir hier alles erwirtschaften, ist das ja ein Witz. So.
Ja.
Wie wär's? Wir bezahlen die einfach so krass, dass sich nicht mehr quasi die Frage stellt, ob du jetzt nebenbei noch 250.000 extra verdienen musst. Und wir machen dafür alles transparent. Jede Einnahme, jede Zahlung kann für jeden einsichtlich sein.
Ja, also das muss eigentlich selbstverständlich sein. Wir haben ja, ich fordere keine weiteren Nebeneinkünfte für Bundestagsabgeordnete. Aber wenn, dann muss es transparent sein. Also man muss genau wissen, von wem hat er eigentlich Geld bekommen und nicht erst ab 100.000 Euro oder ab 10.000 Euro Spende und sowas. Das ist alles Murks. Und da bildet sich auch dieser ganze Filz. Und dieser ganze Filz, ne, der bildet sich immer da, wo schlecht kontrolliert wird, also wo es keine Kontrolle gibt. Also siehst du immer an den Geheimdiensten zum Beispiel oder jetzt hier an hier so Spezialkräfte, KSK und so.
Ja, genau.
Die werden schlecht kontrolliert. Ja, also die Bürger werden ja gut kontrolliert durch Staatsanwaltschaft, durch Gerichte und durch Polizei und so. Ja. Aber hier so, oder FIFA zum Beispiel, ne? Wo es keine Kontrollinstanzen gibt, da bildet sich immer Korruption, immer.
Ja, ist ja auch logisch. Also immer, wenn du das Gefühl hast, du wirst überhaupt, also ja,
du kann wirst, man jetzt du sagen, nicht, will, aber ich kann mich scheißen hier, ich kann mich bereichern und es kontrolliert keiner, es kommt eh keiner dahinter.
Ja, wenn wir das nicht kontrollieren, dann brauchen wir das, also dann dann ist klar, dass das passiert. Also Leute gehen immer an die Grenze des Machbaren. Immer. Das machen die Menschen einfach so. So immer wenn es, so wir gehen so an, weißt du, wenn ich irgendwo
also nicht 70 alle,
fahren
aber
darf.
Es gibt immer welche.
So, es kommt vor, das meine ich.
Es kommt immer
vor. Also wenn du irgendwo 70 fahren darfst, dann fährst du 70, dann fährst du vielleicht auch 80, so, ne? Und du rechnest vielleicht noch aus, okay, ab wann verliere ich denn meinen Führerschein, so. Ja. Und das ist deine Grenze. So, da kannst du jetzt noch tausendmal sagen, ja, wäre aber besser, wenn ihr von euch aus, also lass doch einfach alle Geschwindigkeitsbegrenzungen abschaffen und die Leute sollen einfach so von sich aus vernünftig fahren. Ja, viel Spaß. Das wird nicht passieren. Nee, werden einfach ganz viele einfach heizen. So, du musst die Grenze setzen und an der Grenze hangeln sich alle entlang.
Die Grenze wird immer genau genutzt. Wenn du sagst, Ausgangssperren von 21 Uhr bis 5 Uhr, kannst du davon ausgehen, dass du um 10 Minuten vor Beginn dieser Ausgangssperre siehst du noch Leute rumlaufen. Also ja, das wird genau aus, bis nicht mehr geht.
Und ich habe da noch eine ganz nette Analogie. Es gab so beim Thema Doping, ne? Da ist ja immer auch so die Frage, okay, bestimmte Mittelchen und so sind verboten. Aber es gibt ja auch so körpereigene Werte, so Hämoglobinspiegel und sowas. Also du hast ja einen, das ist ja jetzt nicht irgendeine Fremdsubstanz oder so im Körper. So, aber du kannst den natürlich mit bestimmten Methoden in die Höhe treiben. Und das heißt, dann haben die bei der Doping sagen dann natürlich, also Dopingkontrolle, die sagen dann, ja gut, irgendwann ist ja die natürliche Obergrenze erreicht. Was ist das? So, ne? Du kannst jetzt noch Höhentraining machen und dann sagst du irgendwann so, ja, ein Wert von, was weiß ich, 25 Milligramm auf 100, auf 1 Liter, was weiß ich. Und irgendwann haben die dann so festgestellt, komisch. Alle Athleten sind so ganz knapp unter dieser Obergrenze.
Ja. Ja. Also, ja, im Sport ist das extrem. Da wird bis zum letzten Mikrometer wird da die Grenze ausgelotet.
Natürlich, natürlich.
Das ist auch so irgendwie 80% oder so 80% oder sowas aller Fußballspieler, Bundesligaspieler, haben Asthma.
Ja, genau, damit die ihr Asthma.
Da können sie ihr Salbutamol nämlich nehmen und das weitet die Kapillaren in der Lunge und dann kannst du ein ganz paar Prozent mehr Sauerstoff aufnehmen. Ne?
Ja.
Ja, aber in der Bevölkerung haben nicht 80% Asthma. Das ist halt Quatsch, ne?
Ja, nur die Fußballprofis. Ja, aber da siehst du ja, das ist immer, du setzt eine Grenze fest und dann was passiert? Die Leute hangeln sich an dieser Grenze. Und deswegen, genau das passiert, da hast du ja immer mit dem Dinner gehabt, ne? 10.000 ist die Grenze. Was machen wir? Ja. 9.999 € Spende. Das ist doch scheiße, das ist doch albern. Du siehst doch dann, diese Grenze wird ja jetzt, also dann hilft die Grenze ja auch anscheinend gar nicht, weil dann spenden irgendwie doch anonym Leute 120.000 € und du weißt überhaupt nicht, wofür das letztlich benutzt wurde.
Genau, genau, ja. Ja, also um nochmal darauf zurückzukommen, also mein Gefühl ist jetzt, wir brauchen echt jetzt einen Wechsel. Also es kann jetzt nicht nochmal 5 Jahre so weitergehen. Wir brauchen radikale Modernisierung in unserem Land. Also wir werden ja auch allgemein auch global abgehängt. Wir haben uns immer jahrelang, jahrzehntelang an unsere Automobilindustrie festgehalten. Und jetzt kommen halt von überall anders her Automobilsteller, die machen es besser, ne? Also siehe Tesla. Und wir haben immer noch so. Also das funktioniert nicht. Oder allgemein so irgendwie Tech-Unternehmen.
Ja, gibt es ja nicht
kommen,
in Deutschland.
Die kommen quasi nicht aus Deutschland. Das ist, warum eigentlich nicht? Wir sind doch eigentlich das Land der Erfinder und der Denker, sagt man doch immer so, ne?
Ja, ja.
Aber dann müsste es ja auch theoretisch Tech-Unternehmen hier geben. Gibt es aber nicht.
Aber das liegt ja an der mangelnden letztlich auch Infrastruktur, ne? Du musst Internet, Breitband-Internet halt haben, damit irgendwo ein kreatives, kleines Kind sagt, also ne, den Zugang zum Internet hat und Zugang zu Programmierung und Zugang zu innovativen Ideen. Also das kommt ja nicht von ungefähr. Wenn du den ganzen Tag nur irgendwie mit deinem Murks-Internet da im Internet rumsurfst, dann passiert das halt auch nicht. Ne? Also du hast ja, das sind ja ganz viele Bereiche, wo wir das einfach nicht fördern. Hinzu kommt noch, in Deutschland haben wir ein Problem, dass wir Gründung schwer machen.
Also, ja, genau.
Ne, das kommt ja auch noch hinzu, wenn du dich selbstständig machen willst, Gründung machen willst und so, hast es in Deutschland echt schwer. Es ist auch so gesellschaftlich gar nicht so anerkannt. Es ist eigentlich immer so, ach so, oh, okay, du machst jetzt so selbstständig, ja, willst du nicht lieber irgendwie einen Job annehmen?
So, ja, das ist auch schon ein Riesenproblem.
Firma arbeiten, ne?
Also die klugen Köpfe, also nicht nur jetzt so in der Technologiebranche, sondern auch in der Medizinbranche, in der Forschung und so, ne, die machen Uni fertig, machen auch noch hier ihren Doktor oder so und dann werden die abgeworben von irgendwelchen Firmen und dann werden die zugeworfen mit Geld und können forschen, in den USA zum Beispiel. Ne? Ja. Und hier werden die Steine in den Weg gelegt, mehr oder weniger. Ne? Also du willst dich erstmal selbstständig machen und in den USA kriegst du erstmal fett Unterstützung und wenn du dann scheiterst, dann kriegst du sogar noch eine zweite Chance ganz oft. Ne? Sowas gibt es hier, so eine Kultur gibt es hier gar nicht und das ist natürlich echt ein Problem irgendwie.
Ja. Ich weiß gar nicht, habe ich die Geschichte mal erzählt hier im Podcast? Ansonsten erzähle ich sie einfach gerade nochmal. Ich hatte mal vor, das muss jetzt auch 6 Jahren oder so, hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei Ford in Köln.
Hast du, glaube ich, erzählt,
ja. Habe ich erzählt, ne?
Kommt bekannt
vor. Und da ging es also ich bin ja Elektrotechnik-Ingenieur und hatte da ein Vorstellungsgespräch und irgendwann ging es dann so darum, die Firmenphilosophie von Ford, ne? Ich wollte so ein bisschen fühlen, so, wie bringt ihr hier die Leute zusammen? Gibt's hier Sportangebote? Wie ist die Kantine? Gibt's hier Freizeitangebote und sowas? Und die guckten mich mit riesigen Augen an und haben original gesagt, das war vor 6 Jahren, haben die gesagt, also wir sind jetzt hier nicht Google oder so, ne?
So. Ja.
Und ich dachte so, ja Leute, merkt ihr eigentlich irgendwas? Ihr seid, ihr seid nicht Google oder so. Vielleicht ist da auch so ein bisschen ein Problem, dass ihr immer noch glaubt, wir sind hier irgendwie Ford in Köln und sitzen in irgendeinem Betonbunker und gehen morgens mit unserem Anzug hier auf die Arbeit und machen unseren Ingenieursjob nach guter alter deutscher Fleiß und Tugend. Und so funktioniert die Welt aber nicht mehr. Der Spirit hat sich geändert, ne?
Ja. Sian, wir müssen aber noch einmal kurz auf die aktuelle Lage zurückkommen. Was mich auch richtig schockiert hat, ist jetzt die Erkenntnis, dass uns die Politik vielleicht gar nicht weiterhilft. Ja? Also man hat ja immer so gedacht, also große Krise und die Politik holt uns da jetzt schon raus. Das machen die schon. Mhm. Ne? Aber jetzt zeigt sich ja irgendwie, das machen die ja gar nicht. Also es ist Gefahrenverzug.
Ja.
Und trotzdem wird nicht so gehandelt, dass du das Gefühl hast, die Gefahr wird jetzt abgewendet mit allen Möglichkeiten und Methoden. Ich weiß nicht, ob du die Merkel gesehen hast, da am Sonntag bei Anne Will. Bei ihr hatte ich schon das Gefühl, dass sie das genauso sieht. Sie sprach ja davon, ich habe einen Amtseid geleistet, ja, und der ist ja, ich werde irgendwie Schaden vom deutschen Volk abwenden und sowas, ne? Ja. Dass sie danach handelt. Aber das allgemein habe ich nicht das Gefühl, dass die Regierung gerade so agiert.
Ja, aber ich erkenne den Plan halt gar nicht. Ich weiß ja nicht, was die wollen.
Das Problem ist, weil, also die Wissenschaftler, die warnen seit Anfang des Jahres schon. Ne? Also ich weiß noch, wie wir hier im Podcast saßen und ja, im Dezember kam die Nachricht so, jetzt die ersten Impfstoffe zugelassen. Und da haben wir gedacht, so, okay, jetzt ist das mit Corona eigentlich, hat sich das in Kürze erledigt. Jetzt werden einfach alle geimpft und schwuppdiwupp, im Frühsommer sind wir durch mit dem Thema. Vielleicht können sogar wieder Festivals stattfinden und sowas. Haben wir alles noch gedacht. Ne?
Ja.
Und dann aber, tata, also wie in so einem Hollywood-Film gab es einen Plot-Twist. Kommt auf einmal im Januar so eine Mutante rüber aus England und breitet sich langsam aus, erst im Ausland und so. Und die verhält sich überraschenderweise wie ein ganz anderes Virus mit ganz anderen Eigenschaften. Viel ansteckender, viel tödlicher und allen voran bei den jüngeren Leuten viel heftiger. Und dann fingen ja auch die Wissenschaftler an zu warnen, ne? Also Leute aus der Medizin, aber auch Modellierer, die so Pandemien vorhersagen können, ne? Also zumindest es versuchen und das aber auch ganz gut können, wie sich so eine Pandemie entwickelt. Und die haben schon gewarnt, wir müssen was tun. Und die Politik hat jetzt aber überhaupt nicht darauf reagiert und gar nicht auf deren Empfehlung gehört. Und das fand ich echt schockierend, dass sie das nicht gemacht haben.
Ja, wobei ich jetzt auch wieder, also das Ding ist ja, ich bin immer noch so in dem Punkt, dass ich nicht verstehe, also du bist ja schon relativ sicher, dass du sagst so, ja, das ist voll die Katastrophe, die kommt auf uns zu und das müssen wir mit allen Mitteln abwenden. So.
Ja.
Da gehe ich ja noch nicht mal komplett mit, sondern ich sage, es gibt auch andere Wege durch eine Pandemie, ja, die gibt es. Es Klar. gibt auch die Möglichkeit, dass einfach mehr sterben. Und man muss auch, das gehört zur Realität dazu, und das merke ich auch, was mich auch manchmal so ein bisschen stört, wenn man warnt, ja. Ja, es sterben vielleicht viele und es sterben, oder manche haben auch Long-Covid, und ich will das auch alles gar nicht, aber wir müssen zumindest in der Diskussion die Option sagen, dass wir sagen, ja, aber man kann auch so durch eine Pandemie. Also das ist nicht jetzt dass das unmöglich wäre, ne? Also
wie meinst du das?
Ja, du kannst natürlich jetzt auch den Weg mit mehr Inzidenzen gehen. Du kannst ja auch den Weg der Triage gehen. Das ist ja nicht so, dass das nicht möglich wäre. Also es sterben, es werden ja nicht alle tot umfallen. So.
Nee, nicht alle.
Aber nee, viele. Also 90% fallen natürlich nicht tot um.
So. Ja, das wäre schlimm. 10% tot umfallen, das ist schon ziemlich viel.
Nee, aber warte mal, du ziehst das so ins Lächerliche. Ich möchte wirklich mal sagen, man kann natürlich durch eine Pandemie auch anders durchgehen. Und die Menschheit wird nicht aussterben durch ein Virus jetzt. Also nicht
nein,
durch
nein, das
Virus.
Wird sie nicht. So. Aber wir haben ja gesellschaftliche Konventionen. Also ich habe ja gerade schon erzählt, jeder Politiker gibt ein Amtseid darauf und auch Ärzte und so weiter, dass jedes Menschenleben muss gerettet werden. Also das hat die höchste Priorität eigentlich. Und du kannst gar nicht so handeln und sagen, okay, wir lassen das jetzt einfach mal, dann sterben halt 8 Millionen Deutsche, also 10%, sterben dann halt. Das kannst du ja nicht machen, das geht ja nicht, ist ja nicht erlaubt.
Sozusagen. Ja, gut, okay, aber du kommst natürlich in den Konflikt, weil es ist ja nicht so, dass du 8 Millionen rettest und also es werden auch natürlich andere Existenzen jetzt zugrunde gehen und werden jetzt auch so Leute dadurch, auch durch Maßnahmen letztlich irgendwo sterben, dass das zahlenmäßig was ganz anderes ist, gehe ich auch von aus, aber es ist nun mal so, Ja, aber es gibt nicht diesen einen Weg durch die Pandemie. So, und mir fehlt so ein bisschen, ich will jetzt wissen, was ist eigentlich der Plan? Weil du sagst jetzt so völlig selbstverständlich, es müsste ja so sein, dass wir immer den Weg gehen mit den niedrigsten Todesopfern. Opfern.
Nee, nicht so. Tode, ja, also wenigsten Verletzten und Todesopfern. Also Menschen, ja, ja. Gesundheit, das ist das höchste Gut in dem ganzen Game.
So, aber
Gesundheit.
Ich glaube, also das höre ich aktuell gar nicht so.
Das höre ich auch nicht, das ist ein Problem. Ich höre das schon. Aber, also das hörst du von jedem
Wissenschaftler. Ich will aber hören, was der Plan ist. Also mir reicht es nicht zu sagen.
Den gibt's nicht.
Genau, das ist ja mein Problem.
Das ist schlimm.
Weißt du, wenn ich jetzt, ich fände es völlig okay, aber das wird natürlich sich kein Politiker jemals trauen, wenn man einfach sagt, nee, wir nehmen jetzt mal ein paar Tote in Kauf, um auf jeden Fall irgendwie, weiß ich nicht, ob der Plan aufgeht, ist ja egal, um die Wirtschaft am Leben zu halten, um den Leuten auch nicht alles zu nehmen, bla bla bla. Und dafür nehmen wir jetzt mal einfach mal ein paar Tote in Kauf, weil so ist es ja letztlich. So. Aber das gehört auch so, das muss man ja auch mal sagen. Und das wäre ja auch möglich, man kann das ja auch sagen. Also andere Völker, andere Nationen, haben ja auch einen anderen Anspruch an sich selbst. Die sagen, oder eine andere Priorität. Die sagen, ja, dann ist jetzt halt gerade Pandemie, dann sterben halt mal 100.000. So, ja. Ich meine, letztlich muss man auch sagen, wir sind ja nicht so radikal, dass wir jedes Leben immer auf jeden Fall retten, ne? Also das tun wir ja nicht.
Doch, eigentlich
nein,
das.
Nein. Sonst also irgendwann kannst du ja gar nichts mehr erlauben. Dann dürftest du ja auch gar kein Fahrrad mehr erlauben. Fahrradfahrer sterben im Jahr auch zu Tausenden.
Nein, da verwechselst du aber was. Also so kannst du das nicht sehen. Also du musst so handeln, dass möglichst wenig Schaden verursacht wird. Also so ja, handeln
müsstest
wir schon.
Zucker verbieten.
Deswegen haben wir Verkehrsregeln zum Beispiel aufgeschrieben.
Ja, aber dann müsstest du Zucker verbieten. Zucker bringt extrem viele Menschen um jedes Jahr.
Zucker bringt viele Menschen um, ja, aber
Zucker,
du verwechselst auch wieder. Also Zucker ist jetzt nicht so eine, das ist jetzt keine Gefahr in Verzug, das ist jetzt nicht, was akut irgendwie bedrohlich ist, sondern das kann der Mensch immer noch in Eigenverantwortung entscheiden, ob er den Zucker jetzt isst oder nicht. Aber ich kann nicht in Eigenverantwortung entscheiden, ob ich mich mit irgendeiner fiesen Seuche infiziere.
Ja gut, dann habe ich das nächste für dich, dann haben wir Feinstaub, Abgase, Kohle, Abgase
und genau
und so.
Da machen wir was gegen. Also sowohl beim Zucker, ja. Das wird jetzt reguliert. Also,
Moment. Machen wir da alles Menschenmögliche oder gehen wir einen Zwischenweg und sagen, ja, so ein paar oder zigtausend Opfer von Feinstaub nehmen wir durchaus in Kauf. Natürlich gehen wir den Weg. Wir gehen nicht den Weg, dass wir sagen, ab heute keinen einzigen Feinstaubtoten mehr. Das gehen wir nicht.
Nee, aber wir versuchen erstmal, und das ist ja das, was ich sagte, möglichst gering zu halten. Also wir machen jetzt, wir haben bei Feinstaub haben wir Grenzwerte eingeführt, um die Zahlen zu senken. Das ist ja schon.
Ja, und das ist so, ja, dann hast du ja Parallelen zu der Pandemie. Natürlich. Wir setzen Grenzen ein, wir ziehen Inzidenzgrenzen, weil wir sagen, wir wollen die Opferzahl begrenzen. Wir wollen sie nicht einfach unkontrolliert, weil sonst kannst du auch sagen, so, wofür brauchen wir denn Feinstaubfilter in Autos und so weiter? Sollen die doch rumfahren, wie sie wollen? Du kannst ja woanders hingehen. So, ne? Aber das machen wir ja nicht. So, mir fehlt so ein bisschen so eine Einordnung des Ganzen. Also, mir wäre auch recht zu sagen, ey, so ein fiesen Virus, was vor allem unsichtbar ist und so und irgendwie gerade ein bisschen schwierig ist, dann lass mal lieber Zero-Covid fahren oder sowas, wäre ich auch voll dafür. Aber zunächst einmal musst du den Leuten natürlich sagen, was wollen wir eigentlich? Und da sehe ich gerade den...
Ja, das unterschreibe ich. Also da fehlt die Strategie fehlt. Also geil wäre ja, wenn ich jetzt Regierung wäre, ne? Ich würde mich hinsetzen, überlegen, wie kommen wir aus diesem Schlamassel möglichst mit wenig Schaden raus? Ja, und dann haben ein paar Wissenschaftler und viele Experten, also viele tausend Experten haben das ja auch unterschrieben, haben diese No-Covid-Strategie entwickelt. Ne? Also das bedeutet dann im Wesentlichen einmal einen richtig harten Lockdown, den hätte man zum Beispiel im Herbst machen können, Anfang Oktober damals oder Anfang November. Und danach wäre man eigentlich gut durch die Sache rauskommen, viel besser als jetzt. Aber das hat man sich dagegen entschieden. Also und dann hätte ich aber gesagt, also hier, diese Strategie gibt es, lass uns das jetzt einmal mal machen und wir probieren das jetzt.
Ja, also ich möchte auch sagen, guck mal, allein schon, was du eben gemeint hast, so diese Strategie, wir wollen so wenig Opfer und Verletzte und so weiter wie möglich, die fahren wir einfach nicht, sonst hätten wir auch den Lockdown Light nicht gemacht. Weil
und
das
es
war
gibt
klar,
jetzt so Phänomene, also ich kriege hier Ausgangsbeschränkung ab heute Nacht und dann erzählt mir, das Saarland will öffnen. nächste Woche. Da können die Leute wieder ins Kino und so weiter. Das passt nicht zusammen. Also das funktioniert irgendwie alles gar nicht. Das ist, man sagt immer Flickenteppich, ne? Aber das ist einfach ziemliches Chaos. Im Saarland sind die Inzidenzen geringer als bei mir zurzeit. Verstehe ich auch. Das Problem ist aber, du musst ja auch immer in die Zukunft gucken bei so einer Pandemie. Du kannst ja nicht sagen, heute ist die Inzidenz bei 70, aber du musst ja auch überlegen, mein Handeln, was für Auswirkungen hat das? Und da habe ich manchmal das Gefühl, das funktioniert gar nicht. Also kleiner Fun Fact, unsere Familienministerin Giffey, die habe ich vor, weiß nicht, 6 Wochen oder so, hat die im NDR-Info-Interview richtig mit Feuer und Leidenschaft argumentiert, dass die Kinder zur Schule gehen sollen. Immer weiter die Schulen öffnen. Und jetzt habe ich sie in dieser Woche gehört, jetzt hat sie gewarnt vor den Schulen, weil die Ausbrüche da so extrem sind. Und man sieht ja jetzt auch, dass die Infektionen bei den jungen Menschen gerade stattfinden. Ne? Und die hat jetzt nach 6 Wochen hat sie ihren Sprech gedreht. Ja? Und das ist klar, aber vor 6 Wochen hätte sie das auch schon wissen können, wenn ich so handel, hat das die Konsequenzen. Ne? Wenn ich die Kinder 8 Stunden lang oder 6 Stunden lang in so einem Klassenraum und da ist einer infiziert, dann stecken die anderen sich halt an. Ist halt so, trotz Wechselunterricht und so. Ne? Also alles gar nicht so einfach, ziemlich kompliziert, aber mir fehlt auch die Strategie und wir sehen das auch ganz offensichtlich gerade. Da setzt sich die Bundeskanzlerin hin in eine Talkshow und kritisiert ihre eigenen Parteimitglieder, ihre eigenen Minister. Und das ist ja was ganz Besonderes. Da siehst du ja schon, dass es gar keine einheitliche Strategie gibt gerade zur Zeit.
Sind sich uneinig darüber. Und das finde ich halt auch als Zeichen irgendwie merkwürdig, weil ich würde da gerne mal so als Mediator rein und mit denen mal allen sprechen und fragen, so Leute, können wir mal, bevor wir über Maßnahmen reden, was ist jetzt eigentlich, was genau wollt ihr? Wollt ihr so wenig, wie du eben gesagt hast, wollt ihr so wenig Opfer wie möglich auf der Pandemie-Seite? Wollt ihr ein paar Opfer oder aushaltbar viele Opfer, um halt den Leuten auch wieder ein paar Geschenke zu machen? Das müssen die Leute aber wissen. Also ich finde dieses im Hinterzimmer da irgendwie beschließen und ich sehe nicht, was für eine Strategie da verfolgt wird. Und ich glaube, das ist gerade das Schlimmste für die Leute, weil du musst wissen, warum wir was machen.
Also es gibt ja diese Ministerpräsidentenkonferenzen, die schließen sich da abends ab 18 Uhr ein und kommen nachts um 3 Uhr raus.
Wenn dann der weiße Rauch rauskommt, dann haben sie ihre Papstentscheidung getroffen oder was.
Da muss ich mal ehrlich sagen, so funktioniert Demokratie aber eigentlich nicht. Ne? Nee. Und dann kommt immer das Argument, es muss aber jetzt schnell entschieden werden. Also da bin ich der Meinung, ob du das jetzt noch einen Tag länger im Bundestag diskutierst, in der Debatte, das macht den Unterschied auch nicht mehr. Das könnte man ohne Probleme machen. Und dann da wird ja sowas dann auch im Fernsehen übertragen und dann kannst du dir die ganzen Argumente angucken und dir selber eine Meinung bilden. Ne? Wird alles nicht gemacht. Das finde ich echt ein bisschen viel schwierig. Ja.
Ja, also man merkt ja schon, dass an der, wenn du guckst, so was Saarland jetzt entscheidet, was euer Landkreis entscheidet, was der Laschet sagt, was die Merkel sagt, da müssen ja grundsätzlich komplett unterschiedliche Annahmen dahinter liegen. Ja? Wie sich das entwickelt, das muss eine andere, auch nicht nur wie sich das entwickelt, sondern es muss auch eine andere Akzeptanz dafür zugrunde liegen, wie viel Tote man okay findet. Und das möchte ich gerne wissen. Das möchte ich wissen. Ich möchte wissen, der Laschet soll mich nicht verarschen, wenn er dann sagt so, da wird schon nichts passieren. Oder wenn der Frühling kommt, da wird schon alles. Also das will ich nicht. Ich will wissen, ne? Also mit irgendwie Prinzip Hoffnung ist so das möglichst Dümmste. Ich käme auch damit klar, wenn man sagt, nee, Leute, wir gehen da jetzt einmal durch und das wird halt hart und manche werden sterben und wir werden Triage haben und manche werden ihre Papa und Mama verlieren.
Das ist nicht erlaubt. Also wir haben ein Grundgesetz, da steht drin, da stehen solche Sachen drin, dass das nicht geht. Also ich bin jetzt kein Jurist, ne? Aber
schwierig. Also du kannst halt nicht, du bringst ihn ja nicht aktiv um. Das ist halt dann, kannst du sagen, es ist halt die Gefahr des Lebens, gehört das der Tod dazu.
Wir haben auch im Infektionsschutzgesetz, also steht schon irgendwo drin geschrieben, dass wenn sowas ist, dass der Staat alle Möglichkeiten in Betracht ziehen muss, Menschenleben zu retten. Also das Menschen, die Gesundheit der Menschen hat, glaube ich, eine höhere, ist das höhere Gut als irgendwelche wirtschaftlichen Faktoren. Also du kannst nicht sagen, ja, dann
wird da halt alles miteinander verwoben, ne? Also
eigentlich nicht. Also wir haben so ein System. Also dann geht halt der Einzelhändler vor Ort geht dann halt pleite, aber dann fängt ihm das Insolvenzrecht auf oder so. Also der
Moment, also ich mache jetzt mal ein übertriebenes Beispiel, aber der verliert alles, wird depressiv und bringt sich 2 Jahre später um. So.
Das ist was anderes.
Ja, also das ist ja dann hast du den hast du da hingetrieben.
Nee, also so funktioniert das nicht, Sian. Also du kannst nicht sagen, nur weil der dann psychische Probleme kriegt, da ist der Staat dann auch nicht mehr verantwortlich. Das ist dann nicht mehr der Fall.
er hat ihn da hingetrieben, aber er ist dann für die Konsequenzen nicht mehr verantwortlich.
Ah, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Quote an Selbstmorden unter Einzelhändlern im Promillebereich
ist. Ich bin ja auch Team No Covid und ich bin ja auch der Meinung, dass das, ich sag nur, man darf nicht immer so tun, als würde das das überhaupt nicht geben. Also ja. Dass das vielleicht keinem Vergleich wert kann sein.
Das sagt ja auch keiner. Also es gibt, wenn du sagst, ich mache jetzt hier was für die Gesundheit und setz da meine Schraube ein bisschen fester an, dann verlierst du natürlich auf der anderen Seite bei der Wirtschaftlichkeit zum Beispiel. Ne? Also das sehen wir ja an der Gastro zum Beispiel, die seit einem Jahr zu hat.
Ja.
Das sind dann genau auf der anderen Seite die großen Verlierer. Das ist dann, da muss das System aber auch so gebaut sein, dass du die Leute dann auffängst. Ne? Also es muss so solidarisch sein, okay, wir machen jetzt hier die Gastro zu und das Hotelgewerbe und all sowas. Und dann helfen wir denen aber komplett. Und das hat ja auch schon nicht funktioniert.
Nee.
Also hier so die legendären Novemberhilfen, die dann irgendwie erst Anfang März oder so ausgezahlt worden sind und solche Sachen. Und dann so ganz komische Konstruktionen. Wenn der Gastronom mehr als 60% Verlust gemacht hat oder was weiß ich was da gab, ne, dann wurde ihm nichts ausgezahlt. Und dann hast du aber zufällig gerade in der Zeit vor einem Jahr renoviert und hattest hohe Ausgaben, dann bist du durchgefallen durchs Raster und solche Sachen gab es da ja, ne? Ziemlich blöde Konstruktion des Schalls. Das werfe ich denen auch vor. Also sowas geht da natürlich nicht. Ne?
Ja, ja. Also ich finde auch, und ich glaube auch, diese Solidarität in der Gesellschaft, die wäre ja da gewesen, ja. Die Menschen sind unglaublich solidarisch. Ich erinnere mich immer, da brennt eine scheiß Kirche Notre Dame ab und die Leute spenden 1 Milliarde Euro, ja. Da ist eine Überflutung irgendwo und zack, machen wir einen Spenden-TV-Aufruf und dann werden Millionen von Euro gespendet. Also du kannst mir nicht erzählen, dass die Leute nicht bereit sind, vor allem für ihre eigenen Nachbarn und Menschen sich solidarisch zu zeigen. Da bin ich einfach fest von überzeugt, das wäre möglich. Aber das ist natürlich nur möglich, wenn man auch wirklich so ein bisschen dieses Wir-Denken sagt, so, wir schließen jetzt die Gastro. Das heißt, die Gastro leidet. So, wir machen, keine Ahnung, dann macht doch von der Bundesregierung aus einen Gastro-Spendenfonds auf. Ich sag dir, da würden so schnell Millionen reinkommen. Das hilft doch schon mal was. Also klar, man kann jetzt sagen, ja, die verteilen nochmal schön alles um und so. Aber mir fehlt da so insgesamt so ein bisschen der Spirit ja. wie man das angehen ja. will. Dass man,
ey, das sehe ich genauso. Halt, ich
Pandemie geht mich alle an. Ne? Ja, alle geht das an. So, das jeder zieht jetzt die Scheiße von.
Ich weiß, also das Problem ist, und das hat auch die Regierung nicht gut gemacht, da sind wir wieder am Anfang, Kommunikation. Die hat es nicht geschafft, alle Bürger auch mitzunehmen. Also eigentlich, du kennst doch Independence Day. Der Präsident stellt sich dahin und muss, so blöd das klingt, muss so eine richtig patriotische Rede mal halten, weißt du, wo er alle mitnimmt. Und klar, also so, dass auch die 50-jährige Mutti mitgenommen wird, weißt du, so richtig, wir packen das jetzt alle an und wir haben jetzt hier mal eine echt schwere Zeit. Aber hier wisst ihr noch, unsere Großeltern, die hatten 6 Jahre lang Krieg und das war auch beschissen. Und wir schaffen jetzt auch mal hier 1,5 Jahre Pandemie gemeinsam. Und ihr könnt auch alle zu Hause bleiben. Ihr werdet alle ein Dach über den Kopf behalten und jeder hat auch immer noch Klopapier in seinem Badezimmer und das schaffen wir alles. Aber irgendwie hat mir das gefehlt. Stattdessen wird da so rumgeeiert und rumgekrebst und hier wieder geändert und da.
Und dann falschen die um so einen grünen Donnerstag. Weißt du, so, ja, wo ich mir nur noch so einen Kopf fasse, so, ey, ist doch scheißegal, ob der Scheißtag jetzt einmal noch offen hat oder nicht. Darum geht's doch gar nicht.
Das spielt überhaupt keine Rolle. Und auch, was ich auch nicht verstehe, ist jetzt, es wird seit Tagen um diese Mallorca-Urlauber da rumgediskutiert. Als wenn das Schlimmste in dieser ganzen Pandemie diese 3000 Mallorca-Urlauber sind, ja. Ich sag dir, diese 3000 Mallorca-Urlauber da, die spielen überhaupt keine Rolle in irgendwelchen Statistiken und Zahlen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist so eine kleine Menge, die da einfach nur mal rumfährt. Und die fahren auch in ein Inzidenzgebiet, das sehr, sehr gering ist. Also Mallorca hat irgendwie 30 oder 35 Inzidenz. Das ist doch völlig scheißegal. Ich glaube, das ist einfach nur das Problem. Ich darf nicht nach Bayern fahren, ja, da ist Sperrgebiet in Urlaub oder an die Ostsee oder an die Nordsee. Aber nach Malle darf ich fliegen. So, und das ist einfach nur so ein Neidproblem irgendwie. Aber aus Infektionsgründen spielt das eigentlich keine Rolle. Aber da wird voll der Fokus drauf gelegt, statt auf irgendwelche anderen Dinge. Das ist irgendwie sehr seltsam.
Ja.
Und uns fehlt da jemand, der uns das vermittelt. Also ich hätte ja am Anfang der Krise hätte ich so eine Taskforce gegründet, ne, wo alle möglichen Leute, Experten aus verschiedenen Bereichen drin sind. Aus der Wirtschaft, aus der Medizin, aus der Forschung und so weiter und so fort. Und dann musst du da irgendwie einen Sprecher oder so küren, der genau diese Aufgabe macht, der sich hinstellt und zum Volk genau alles erklärt. Meinetwegen jeden Tag, 7:45 vor der Tagesschau. Wir machen jetzt Folgendes. Im Saarland machen wir jetzt ein Modellprojekt und zwar weil so und so. Das können wir gut begründen. Oder wir brechen jetzt das Projekt in Tübingen ab, weil sich zeigt, das funktioniert nicht. Genau erklären, ne? Oder Mallorca-Reisen können wir nicht verbieten, ne? Reisebeschränkungen ist schwierig, deutsche Gesetze geht nicht, bla bla bla. Aber das wird auch keine Auswirkungen auf irgendwas haben. Lass die Leute da ruhig mal hinfliegen. Wenn du denen das irgendwie so erklärst, dann wäre doch viel entspannter alles, oder?
Ja, ich bin da voll bei. Also ich denke auch, dass wir so.
Stattdessen muss ich mir so ein Laschet bei Lanz angucken, der einfach nur Scheiße erzählt und die Sache noch schlimmer macht.
So rum. Also dann sag doch mal, was Sache ist und dann auch mal ein bisschen, Motivationsansprache und sowas, das fehlt mir auch, ja.
Ja, und oder plötzlich sagt Jens Spahn letzte Woche, im April werden alle Intensivstationen voll sein. Was hat er erzählt? So einfach mal so einen radikalen Satz im Nebensatz gedroppt, so beiläufig, wo du denkst, was ist denn, wenn ich mir jetzt im April, wenn ich von der Leiter falle und ich musste dann auch auf die Intensivstation, kein Bett mehr für mich frei oder was?
Schwierig.
Alles schwierig.
Ich bin schon gespannt. Wir sehen ja auch die Zahlen, geht hoch, ne?
Ja, wir sind im exponentiellen Wachstum. Also es geht gerade nach oben, ja. Ich glaube, heute waren ein bisschen geringer die Zahlen vom Wachstum her, aber das sieht nicht so gut aus. Und jeden Tag lese ich Ärztebund, hier Bund der Intensivärzte oder sowas, die jeden Tag warnen die per Pressemitteilung, dass wir einen harten Lockdown brauchen. Und also die schreien förmlich zurzeit. Ja.
Tja.
Und das sollte echt, ihr merkt, liebe Hörer, wir sind hier gerade emotional auch ein bisschen aufgewühlt, aber das ist gerade, also mein Fingerspitzengefühl sagt mir, gerade läuft das nicht gut. Das lief schon mal besser.
Ja. Ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, ich habe ja immer die anekdotische Evidenz, die das vom Hörensagen, eine Freundin, die in Köln, wie gesagt, auf der Intensivstation arbeitet, da hole ich mir dann immer die Infos ab. Ich weiß, das ist auch nicht repräsentativ für alle Krankenhäuser und die Gesamtsituation, aber es ist halt ab und zu natürlich trotzdem mal interessant, zumindest eine Stimme dieser Intensivstation zu hören. Und was soll ich sagen? Ja? Also da um Neujahr rum war es Vollkatastrophe. Also da sind wirklich viele aufgeschlagen, viele gestorben. Und das finde ich auch mal bemerkenswert, ne? wenn dann so, also sie kriegt ja auch mit, was ich mache, auch mit Sinans Woche und so. Und dass es immer noch Leute gibt, die halt Corona nicht also dass die glauben, dass es die Krankheit nicht gibt, ne? Das gibt es ja immer noch.
Ja, das ist
und, ja. Ja, ja, aber das ist so, wenn ich ihr das dann erzähle, dann sagt die immer so, sie würde so gerne, wenn es möglich wäre, so Tag der offenen Tür einfach mal auf der Intensivstation machen. Ne? Ja. Dann dürfen die ja gerne langlaufen und sich das mal angucken. Und die meinte, ey, wer kann denn, wenn er einmal da langläuft, noch einmal irgendwie behaupten, das wäre eine Grippe? So, du musst, ne? Also da liegen teilweise, um mal ein bisschen Angst zu schüren hier, da liegen jetzt teilweise Leute, die sind Anfang 30, Ende 20, ne? Und haben ja einen Schlauch im Hals und werden beatmet. Also das sind nicht viele. Aber das gibt es. Also ich will auch gar nichts darüber sagen, ob das, ist das eine Zahl, die gefährlich werden könnte jetzt von der Menge her. Keine Ahnung. Mir geht es nur darum, es gibt es. Das gibt es. Das zu leugnen ist wirklich saudämlich. So, das wollte ich nur mal.
Ja, ich kann das nur, also ich, wenn du auf Twitter ein bisschen unterwegs bist, das ist ja sehr interessant, da posten viele Ärzte auch aus Intensivstationen, viele Pfleger und so und da ist jetzt so, sehe ich ganz oft, ja, unsere 18 Plätze auf der Intensiv sind jetzt alle voll. Wir haben jetzt 19. So ein Ersatzbeatmungsgerät hatten die noch irgendwie, der liegt dann irgendwo im Nebenraum. Aber wir sind voll, schreiben die und so. Ne? Und das Problem ist ja, die Leute sind jung. Also die sind irgendwie im Durchschnitt irgendwie 50 Jahre oder so. Also deutlich jünger als bei den ersten Manuellen. Und die sterben nicht so schnell.
Ja. Ja, ja.
Die liegen dann aber auch wochenlang an diesen Beatmungsgeräten. Und in der ersten Welle und in der zweiten Welle waren halt die Ü-80-Jährigen da, die sind dann halt nach 2 Wochen gestorben, dann war das Bett frei und dann konntest du mit einem neuen. Das passiert jetzt nicht. Die bleiben da einfach, ne?
Die belegen einfach diese Intensivstation, diese Schweine. Ja, was fällt denen ein?
Also ich kann es empfehlen, folgt mal auch ein paar Leute, die das modellieren, diese Pandemie. Die können das echt gut. Die sagen genau den Verlauf der Infektionszahlen vorher und da kriegst du Angst, wenn du das siehst teilweise. Also da ja, also im April, so Ende April, also da, das, ich weiß gar nicht, wie wir das machen wollen. Ja.
Ja. Ja. Mal sehen.
Ja. Also selbst jetzt so, es gibt jetzt, also selbst hier, wir brauchen einen 10- bis 14-jährigen Lockdown, sagt zum Beispiel Jens Spahn. Ne? Hm. Jetzt sagen die Modellierer sofort, das reicht gar nicht. Wir müssen jetzt schon fast einen 6-wöchigen Lockdown machen. Also einen harten Lockdown, damit der R-Wert sich so weit sinkt, dass sich das ins negative exponentielle Wachstum umkehrt. Also einfach nur mal so 2 Wochen reicht gar nicht mehr aus. Wir sind schon über diesen Punkt hinaus, ne?
Ich glaube, ich buche gleich erst mal Türkei Urlaub.
Gleich erstmal Malle.
Ja. Nee, Malle interessiert mich nicht. Ja. Da ist ja kein Ballermann mehr. Das ist vorbei. Ja.
Tja, also ich würde sagen, wir machen hier mal Feierabend und wünschen euch, also bleibt gesund und dann hören wir uns am Wochenende in der Klangküche Premium oder nächste Woche im Viergang-Menü. Nee, nächste Woche im Klangküche Classic wieder, genau, mit Pulsar. Genau.
Bis
dahin. Ja, ciao.
Tschüss.